Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder reinhörst in dieser Episode. Das Originalgespräch wurde in Englisch aufgenommen. Die nachfolgende Version wurde von der KI gesprochen. Viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen bei Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du heute da bist. Die Erfindung unseres heutigen Gastes hast du ziemlich sicher schon mal benutzt. Wir sprechen nämlich heute mit Larry Sanger, dem Gründer oder Mitgründer von Wikipedia. Larry, was würdest du eigentlich sagen? Bist du der Gründer oder der Mitgründer?
Naja, ich nenne mich selbst Mitgründer, manchmal auch Ex-Gründer, weil, mir wurde der Titel quasi aberkannt und ich hänge da ehrlich gesagt auch gar nicht mal so verzweifelt dran. Wenn du mich also Ex-Gründer nennen willst, ist das völlig okay. Ich meine, es war eben meine Idee und ich habe im Grunde auch den Großteil der Arbeit erledigt, um das Ganze in den ersten 14 Monaten ans Laufen zu bringen. Und auch schon im Jahr davor alles vorbereitet. Ich schätze also mal, man kann schon sagen, dass es einen Grund gibt, warum die Leute mich so nennen.
Wir wollen jetzt auch gar nicht zu lange über diesen speziellen Titel reden. Aber wir fühlen uns sehr geehrt, dass du heute unser Gast bist. Und wir sind echt gespannt darauf, mehr über deinen persönlichen Werdegang zu hören. Das wird, denke ich, eine ziemlich persönliche Folge. Und bevor wir richtig loslegen und dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtig einordnen können, kommt hier erstmal ein kurzer Überblick über die wichtigsten Eckpunkte deines Lebens und eben auch deiner Karriere. Larry, du hast 1991 deinen Bachelor in Philosophie am Reed College gemacht und im Jahr 2000 dann auch in Philosophie an der Ohio State University promoviert. Danach hast du mit Jimmy Wales an Wikipedia gearbeitet und hast dann auch angefangen, an der Ohio State University zu lehren. Nachdem du dann bei Wikipedia raus warst, hast du angefangen, die Schwächen von Wikipedia zu kritisieren und an anderen Lösungen für diese Probleme zu arbeiten. Du hast außerdem akademisch als Philosoph mit anderen Philosophen an Unis gearbeitet, mit dem Schwerpunkt auf Wissen und Bildung, aber eben auch dem Internet. Und ich bin wirklich gespannt, heute mehr über dein Leben zu erfahren. Vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die nette Einleitung und danke für die Einladung. Es ist schön, mal mit Deutschen zu sprechen. Ich habe 1990 bis 1991 mal für 6 Monate in Deutschland gelebt. Eigentlich sollte ich da Kurse an der Uni München besuchen, was ich dann aber irgendwie nie so richtig gemacht habe. Aber gut, ich war jedenfalls da.
War das für dein Philosophiestudium oder ging es da um was anderes?
Ja, aber ich hatte davor erst 1 Jahr Deutschunterricht und deshalb war ich halt nicht wirklich vorbereitet. Das war eben das Problem. Aber gut, ich habe trotzdem eine Menge gelernt, als ich da war.
Gut, dann lass uns mal anfangen. Es ist ja nicht so, dass dein Leben erst angefangen hat, als Wikipedia geboren wurde oder die Idee dazu entstand. Aber ich denke, das ist eben das, wofür du am bekanntesten bist. Am 2. Januar 2001 saßt du ja bei einem mexikanischen Essen, als die Idee zu Wikipedia quasi geboren wurde. Und heute sagst du, dass Wikipedia eigentlich von einer anonymen Oligarchie aus etwa 62 Leuten regiert wird, von denen fast 85% ihre Identität verbergen. Und dass du Wikipedia am liebsten abschalten würdest. Erklär uns das doch mal.
Nun, ich weiß nicht, ob ich Wikipedia wirklich komplett abschalten will. Das ist halt eine Lösung für die Probleme, mit denen Wikipedia die Welt im Grunde konfrontiert. Ich denke, man kann Wikipedia auf verschiedene Arten verbessern. Und tatsächlich war genau das letztes Jahr und auch noch in diesem Jahr der Fokus meiner Arbeit. Wikipedia eben zu verbessern. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass diese 62 meist anonymen Konten tatsächlich die Oligarchie sind, die die redaktionelle Kontrolle über Wikipedia hat. So ganz so funktioniert das eben nicht. Meine Behauptung war eher, dass sie repräsentativ für die Leute stehen, die Wikipedia faktisch kontrollieren. Und was ich in meinen 9 Thesen gesagt habe, die Ende September letzten Jahres rauskamen, ist im Wesentlichen, dass die mächtigsten Konten auf Wikipedia, also die, denen im System die meiste offizielle Autorität verliehen wurde, und davon gibt's eben einige, und diese 62 repräsentieren die eigentlich ziemlich gut, finde ich, dass denen eben nicht erlaubt sein sollte, anonym zu bleiben. Mit anderen Worten, Macht sollte offen ausgeübt werden. Man sollte nicht, ich meine, es ist völlig in Ordnung und sogar sehr wichtig, dass Leute anonym zu Wikipedia beitragen können. Und vielleicht ist es sogar für manche Administratoren okay, anonym zu sein, wenn sie einen wirklich, wirklich guten Grund haben. Aber die meisten Leute, die das Sagen haben, besonders die mächtigsten, die müssen für ihre Arbeit eben öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist eben nur eine der Kritiken, die ich hatte. Und ich arbeite jetzt halt daran, die Sache im Grunde zu verbessern. Wenn ich Wikipedia auch nur ein kleines bisschen verbessern kann, dann tut das der Welt, glaube ich, ganz gut. Und ich habe dann vielleicht auch ein Stück weit das wieder gut gemacht, was meine Schöpfung an Schaden angerichtet hat.
Würdest du sagen, es gab da so einen speziellen Wendepunkt in der Geschichte von Wikipedia, an dem du dachtest, jetzt läuft's in die falsche Richtung? Oder war das eher so ein Prozess, der sich langsam in diese Richtung entwickelt hat?
Das war ein Prozess. Ich kam schon ziemlich früh zu der Ansicht, dass Wikipedia außer Kontrolle geraten war, so um 2003 herum. Ich habe mich damals ja auch dauerhaft von Wikipedia distanziert und habe seitdem offiziell eigentlich nichts mehr damit zu tun gehabt, auch wenn ich zwischendurch mal ein paar Vorstöße gewagt habe. Aber das Problem ist, glaube ich, letztlich, dass es ebenso völlig anonym ist und dass es eine dieser Institutionen ist, durch die, um es mal ganz offen zu sagen, die Linke durchmarschiert ist. Dieser Marsch durch die Institutionen ist ja eines der Merkmale der neuen Linken und Wikipedia wurde da schon früh als Ziel erkannt. Ich war eigentlich froh und auch stolz darauf, Mitgründer von Wikipedia zu sein, so bis vielleicht 2005 oder 2007. Aber selbst da hatte es eben schon angefangen, die Neutralitätspolitik so richtig aufzugeben. In den ersten 5 Jahren oder so der Lebenszeit von Wikipedia haben sie die Idee der intellektuellen Vielfalt noch wirklich ernst genommen. Und das schloss eben auch die nationale und religiöse Vielfalt mit ein. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie überrascht ich war, als Wikipedia im Artikel über die globale Erwärmung mit eigener Stimme behauptete, dass die globale Erwärmung eine Tatsache sei, dass sie durch menschliche Verschmutzung und so weiter verursacht wird.
Jetzt könnte man natürlich denken, naja, das ist doch offensichtlich und vielleicht sollte eine Enzyklopädie das eben auch so sagen. Aber es ist nun mal eine kontrovers diskutierte Sache. Ob man das jetzt mag oder nicht, es ist so. Und wie bei vielen anderen Kontroversen auch, selbst bei denen, wo ich der erklärten Position von Wikipedia eigentlich zustimme, hat es mich eben gestört, dass Wikipedia da Partei ergriffen hat, wo es das früher nicht getan hat. Früher wurde die Kontroverse einfach nur wiedergegeben. Und der große Vorteil dabei ist, meiner Meinung nach, und das ist auch der Grund, warum ich die Neutralitätspolitik immer unterstützt habe und warum sie mir so wichtig war, dass ich sie von Anfang an angestoßen habe, sogar schon vor Wikipedia bei Nupedia, dem Vorgängerprojekt. Also der Grund, warum ich es für so wichtig halte, dass Enzyklopädien, Journalismus und Schulbücher neutral sind, ist eben der, dass der Zweck dieser Medien ja darin besteht, Leute in ein ganzes Thema einzuführen. Und es ist für uns als freie Menschen eben extrem wichtig, dass uns das gesamte Spektrum des menschlichen Denkens zu diesen Themen präsentiert wird, damit wir in unserem Streben, uns unsere Meinung rational zu bilden, auch ermutigt und unterstützt werden. Und das erreicht man eben nicht, indem man einfach nur die Meinung von jemand anderem nachplappert. Das erfordert eben, dass man mit verschiedenen Standpunkten konfrontiert wird und sich dann sein eigenes Urteil bildet.
Du hast ja schon das Problem mit der Neutralität angesprochen. Es gibt da zum Beispiel ein Wikipedia-Tool, das kaum ein Nutzer kennt. Die Liste der dauerhaften Quellen. Wikipedia-Editoren nutzen diese Liste ja, um gewissermaßen festzulegen, wer die Wahrheit sagen darf. Zeitungen wie die New York Times sind da zum Beispiel immer grün markiert. Und andere, wie die New York Post, sind einfach verbannt. Und du argumentierst ja, dass das kein Zufall ist, sondern ein ideologischer Filter. Und du nennst das GASP-Framework. Das steht für globalistisch, akademisch, säkular und progressiv. Und warum markiert das aus deiner Sicht das Ende der Neutralität? Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht kannst du das noch mal etwas genauer ausführen.
Nun ja, also Globalismus, der akademische Mainstream-Standpunkt, Säkularismus und Progressivismus repräsentieren, besonders wenn man sie zusammennimmt, eine ganz bestimmte elitäre, westliche und eben auch ziemlich verengte Perspektive. Eine Sichtweise, die viele eurer Hörer vielleicht auch teilen. Aber man muss eben zugeben, dass die große Mehrheit der Welt das nicht tut. Das ist nun mal eine Tatsache, oder? Und wenn man die wahre Vielfalt der Welt repräsentieren will, dann muss man eben auch die Vielfalt des Denkens abbilden. Die Seite mit den dauerhaften Quellen ist im Grunde ein Katalog von Medienquellen, die auf Wikipedia verwendet werden dürfen und welche nicht. Und ich bin ja nicht der Einzige, dem auffällt, dass konservative und libertäre Quellen dazu neigen, nicht zugelassen zu werden. Manchmal sogar komplett verboten sind, sodass bei Nachrichten und Politik im Grunde nur noch Quellen aus der Mitte, von links und generell vom Establishment zur Verfügung stehen. Aber das ist eben nicht alles. Das ist nicht das einzige Ausmaß der Voreingenommenheit, die sich auf dieser Seite widerspiegelt. Da gibt es zum Beispiel eine Reihe von Enzyklopädien zum Christentum, die nicht erlaubt sind. Warum eigentlich nicht? Tja, wahrscheinlich hat es eben damit zu tun, oder zumindest wird von ihnen abgeraten, dass sie nicht die historisch-kritische Methode repräsentieren. Und das ist eben so ziemlich der einzige Ansatz, der auf Wikipedia zugelassen ist. Und wenn es dann zum Beispiel um die Berichterstattung über die Konflikte in Israel geht, ist es schon interessant, dass einige muslimische Quellen wie Al Jazeera tatsächlich komplett grünes Licht bekommen, aber die Berichterstattung der Anti-Defamation League über den Krieg auf Wikipedia nicht erlaubt ist. Warum sollte das so sein? Al Jazeera vertritt definitiv einen bestimmten Standpunkt und natürlich tut das die Anti-Defamation League auch, aber ist es nicht wichtig, über deren Standpunkt zu berichten oder zumindest zu erlauben, dass das genutzt wird? Das ist schon sehr seltsam. Ein weiteres gutes Beispiel, auch jenseits des westlichen Kulturkampfs, sind die Hindus. Ich wurde auf X von Hindus, wie sagt man, regelrecht bedrängt, die meinten, du musst kommen und uns auf Wikipedia helfen, denn die Artikel über Hindus in Indien und besonders über die Hindutva-Politik, also im Grunde die Hindu-freundliche Politik, diese Artikel sind total voreingenommen gegen uns, und zwar auf eine echt krasse Weise. Nun, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt eben eine Menge Beschwerden in diese Richtung. Ich neige zu der Ansicht, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Und mir ist eben aufgefallen, dass es da ein paar, ich schätze, man könnte sie konservative Hindu-Quellen nennen, gibt, die auf der Seite der dauerhaften Quellen nicht erlaubt sind.
Wie würdest du denn deinen Einfluss auf Wikipedia heute beschreiben? Du hast ja schon gesagt, dass du dich selbst gerne als Ex-Gründer bezeichnest. Und das klingt ja so, als gäbe es da eben eine gewisse Distanz und als hättest du gar nicht mehr die Möglichkeit, dort irgendwas zu verändern. Wie würdest du deinen Einfluss auf Wikipedia beschreiben?
Das ist interessant. Scheinbar habe ich mehr Einfluss, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, als meine neuen Thesen rauskamen, dass sie ignoriert oder einfach nur konsequent niedergemacht, kritisiert und verspottet würden. Naja, davon gab es auf Wikipedia tatsächlich eine ganze Menge, aber das war eben nicht alles. Das war es, was mich überrascht hat. Vielleicht 25% der Kommentare zu meinen neuen Thesen waren positiv. Und das waren auch nicht alles neue Konten. Manche davon waren bestehende Konten. Und viele von denen, die mir zustimmten, waren sehr vorsichtig und meinten: Ich stimme zwar nicht allem zu, was du gesagt hast, und hier und da bin ich anderer Meinung, aber... Und trotzdem haben sie Dingen zugestimmt, die eigentlich ziemlich dramatisch sind. Scheinbar hört man mir dort also doch noch zu. Ehrlich gesagt habe ich aber eine größere Plattform unter westlichen Konservativen. Ich habe die neuen Thesen der Welt ja quasi bei Tucker Carlson vorgestellt. Was auch immer man davon halten mag. Aber ich war davor schon ein paar Mal in seiner Sendung. Das war eben... Ich wollte die größtmögliche Plattform nutzen, um die Sache bekannt zu machen. Das gesagt, gab es aber auch ein breiteres, eher mittiges Interesse an den neuen Thesen. Und viele der eher unpolitischen Autoren bei Wikipedia scheinen ebenfalls für einige der von mir vorgeschlagenen Änderungen zu sein. Und ich muss auch einfach sagen, dass es keinen speziellen Grund gibt, die neuen Thesen besonders mit dem Konservatismus in Verbindung zu bringen. Wenn man sie sich wirklich durchliest, sieht man, dass sie im Grunde einfach nur eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand darstellen. Es ist nicht immer nur eine Wiederbelebung der ursprünglichen Wikipedia-Richtlinien. In einigen Fällen ist es das, ja, aber im Fall von... zum Beispiel der Erlaubnis für die Öffentlichkeit, Artikel zu bewerten, ist das eben ein neuer Vorschlag. Und ich denke, das ist einfach eine gute Idee. Warum sollte da jemand dagegen sein?
Lass uns mal über diese Idee der Wahrheit nachdenken. Oder über die Frage, wer die Wahrheit sagen darf. Das ist ja, denke ich, auch etwas, das in deinem Leben wichtig ist. Mit etwa 16 hast du ja angefangen, Gott kritisch zu hinterfragen. Vielleicht war das schon der Philosoph in dir. Und du warst offen genug, einen Pastor anzurufen, um Antworten zu suchen, und wurdest dann aber abgewimmelt. Wie lief dieses Gespräch ab und warum hat dich das für Jahrzehnte in einen methodischen Skeptizismus getrieben?
Richtig. Also, zu der Zeit hatte ich mich, ich schätze mal, schon der Philosophie verschrieben. Ich hatte mir so eine Art methodischen Skeptizismus zu eigen gemacht. Aber ich glaube, das war der Sommer, in dem ich 17 wurde. Oder vielleicht 18. Ich denke, es war eher mit 17. Ich hatte jedenfalls in einem Tagebuch schon eine Menge über verschiedene philosophische Themen geschrieben. Und ich hatte so einige Fragen angesammelt. Und dann habe ich eben diesen Mann angesprochen, von dem ich glaube, dass er Pastor an einer Kirche war, in die ich mal gegangen bin. Aber nicht die, die ich kannte. Er kannte mich also nicht persönlich. Und er war ziemlich kühl, hat mir keine langen Antworten gegeben und mich im Grunde, wie du schon sagst, abgewimmelt. Das hat mich damals schon ein bisschen überrascht. Aber andererseits muss man eben auch bedenken, dass ich wahrscheinlich nicht so höflich war, wie ich hätte sein sollen. So ein vorlautes Kind eben. Warum sollte man einem Jungen, der gerade mal einen Philosophiekurs belegt hatte, groß zuhören? So habe ich das dann auch irgendwie verstanden. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich schon, dass er da eine Chance verpasst hat. Und ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf oder so. Ich denke eigentlich, das Problem war eher, dass er wohl einfach nicht auf jemanden wie mich vorbereitet war, weil Leute eben nicht oft mit schwierigen philosophischen Fragen zum Klerus gehen. Zumindest in den USA nicht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Und damals war das ganz sicher nicht so, das steht fest. Ich war also definitiv abgeschreckt. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, naja, ich wurde in meinem Eindruck bestätigt, dass viele, selbstgebildete Erwachsene, die Christen waren, einfach nicht besonders tief über die harten Fragen zum Christentum nachgedacht haben. Mir war damals nicht klar, dass ich da zu 100% falsch lag. Ich habe die Vielfalt der Ausbildung nicht verstanden. Und auch nicht die Tatsache, dass es eine Menge Leute gibt, die viel außerhalb der Bibel lesen, die aber auch mit der Bibel bestens vertraut sind und ständig über diese Fragen nachdenken und so weiter. Selbst damals, in den 1980ern, gab es solche Leute schon. Ich meine, die gab es ja schon immer. So gehen intelligente Menschen eben an die Bibel und ihren Glauben heran, besonders wenn sie irgendwelche kritischen Tendenzen haben. Das war mir alles nicht klar. Ich blieb also mit dem völlig falschen Eindruck zurück, dass das Christentum einer genaueren Prüfung nicht standhalten könnte. Es ist mir heute fast ein bisschen peinlich, dass ich diesen Schluss so voreilig gezogen habe. Das hätte ich wirklich nicht tun sollen. Das war wohl auch ein Stück weit mein eigener Stolz.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit. In den 1990ern, lange vor deiner öffentlichen Rückkehr zum Glauben, wurdest du von einem Studenten mit dem Feintuning-Argument konfrontiert und du hast diesen Moment später als unerwartet beunruhigend beschrieben. Was ist da passiert und warum hat dich das so verunsichert?
Stimmt, zu der Zeit habe ich, glaube ich, gerade eine Einführung in die Philosophie unterrichtet und wir hatten da eine Einheit über die Existenz Gottes, was eben eine übliche Einheit ist, wenn man in die Philosophie einführt. Und dieser Student kam dann an und er hatte sich offensichtlich intensiver mit dieser speziellen Frage beschäftigt als ich, zumindest was das Feintuning-Argument angeht. Ich hatte zwar schon davon gehört, aber es wurde mir nie so richtig gut erklärt. Und er hat das, soweit ich mich erinnere, ziemlich gut gemacht und ich merkte dann, dass ich keine Antwort darauf hatte. Und es hat mich gewurmt, dass ich nicht sofort antworten konnte. Da war also dieses ziemlich plausibel klingende Argument, auf das ich keine Erwiderung parat hatte. Das war beunruhigend für mich, weil ich eigentlich dachte, ich hätte den Stoff voll im Griff. Es hat also gewissermaßen an meiner eigenen Eitelkeit gekratzt, schätze ich mal. Das war ein Teil davon. Aber es hat mich eben auch in dem Sinne verunsichert, dass mir klar wurde, dass ich die Themen vielleicht doch nicht so gut und so tief durchdacht hatte, wie sie es verdient hätten. Aber das war dann erstmal nur so ein flüchtiger Gedanke, weil ich danach ja wieder für Jahrzehnte zu meinem Agnostizismus zurückgekehrt bin. Im Grunde nochmal 25 Jahre lang. Und ich meine, es hat zwar Eindruck hinterlassen und seitdem dachte ich eigentlich immer, dass das Feintuning-Argument ziemlich gut ist. Ich denke auch heute noch, dass da was dran ist. Mein eigenes Argument für die Existenz Gottes weist da ja auch eine gewisse Ähnlichkeit auf, auch wenn es nicht exakt dasselbe ist.
Gab es denn noch andere Argumente, die dich damals oder vielleicht auch später besonders beeindruckt haben?
Damals war es eben so, dass ich, nachdem ich mit den Argumenten vertraut gemacht worden war und sie Studenten unterrichtet und später sogar Religionsphilosophie gelehrt hatte, den wichtigsten Argumenten auf einem ziemlich hohen Niveau ausgesetzt war, obwohl ich nie wirklich ein Spezialist dafür war. Heute bin ich da schon eher ein Spezialist. Ich dachte damals eigentlich, das gemeinsame Problem bei all diesen Argumenten sei, dass selbst wenn die Prämissen alle wahr sind, die Schlussfolgerung, Gott existiert, daraus nicht zwingend folgt. Und bei den Argumenten, die diese Schlussfolgerung tatsächlich eher zuließen, wie zum Beispiel dem Moralargument, da sah ich dann eher Probleme bei den Prämissen, weißt du? Ich dachte halt, also, du hast mich ja gefragt, was die guten Argumente waren. Das bessere Argument, dachte ich, oder zumindest das wahrscheinlich bessere Argument, wäre das Argument aus religiöser Erfahrung gewesen. Und das liegt vor allem daran, dass einige Erkenntnistheoretiker, die ich für ihre Arbeit in der Epistemologie wirklich geschätzt habe, nicht für Religionsphilosophie, auch wenn sie dafür ebenfalls berühmt sind, dass die tatsächlich so etwas wie ein Argument aus religiöser Erfahrung vertreten. Ich beziehe mich da auf William Alston und ich glaube, Plantinga hat auch eine Version davon. Ich habe mir dann eben gesagt, okay, vielleicht haben diese Jungs, die ja super intelligent sind, eben religiöse Erfahrungen gemacht und haben da einen Einblick in das Argument, den ich nicht habe. Und ich selbst hatte diese Erfahrungen eben nie gemacht. Da es also wie die Art von Argument scheint, die man nur für jemanden vorbringen kann, der die Erfahrung selbst gemacht hat, naja, ich dachte eben, das ist ein Argument, das mir nicht zur Verfügung steht. So habe ich das damals gesehen.
Ja, ich denke, vielleicht wichtiger für dein Leben war dann der Epstein-Skandal. Der ist ja jetzt überall in den Medien, sogar hier in Deutschland. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, war es paradoxerweise genau dieser Skandal, der dich mit dem Atheismus brechen ließ. Also die Dinge rund um Macht, sexuellen Missbrauch und eben auch okkulte Ideologien. Warum hat es dich als Skeptiker so getroffen, als du entdeckt hast, dass mächtige Eliten rituelles Böses praktizieren? Was war da so entscheidend für dich?
Das war sehr indirekt. Es war bei weitem nicht so direkt, wie man vielleicht denkt, wenn man deine Erklärung hört. Die zwar im Grunde richtig ist, aber es fehlen eben eine Menge Zwischenschritte. Bis 2019 waren viele der Gründe, die ich früher für meinen Unglauben hatte, quasi weggefallen. Auch wenn ich definitiv immer noch Agnostiker war. Ich glaubte eben nicht, dass Gott existiert. Aber ich muss die Geschichte wohl so erzählen. Bevor die meisten Leute überhaupt von Epstein gehört hatten, ich meine, so richtig ins amerikanische Bewusstsein gerückt ist das ja erst im Sommer 2019, und nur ein paar Monate davor habe ich mich mit diesem Typen angefreundet, der mich im Grunde davon überzeugt hat, dass es eine Menge organisierter pädophilen Ringe gibt, die auf der ganzen Welt aktiv sind. Und das ist eigentlich nicht kontrovers und auch keine Verschwörungstheorie. Wir reden hier von Dingen, die man in den Mainstream-Medien, in der New York Times, nachlesen kann. Über diese Dinge wurde ja berichtet. Es ist nur so, wenn man die alle nacheinander aufzählt, dann klingt man eben schnell wie ein Verschwörungstheoretiker. So nach dem Motto, glaubst du, da steckt ein System dahinter? Tja, wer weiß. Aber eine Sache, die ich dann wirklich zu glauben begann, einfach basierend auf der schieren Menge an Beweisen, die vor mir lagen, ist, dass viele der Leute, die in diesen Kindesmissbrauch verwickelt waren und die glaubwürdig beschuldigt wurden, aber nie wirklich geschnappt oder eingesperrt wurden, dass die eben überhaupt keinen christlichen Standpunkt haben. Die scheinen eher im New Age unterwegs zu sein oder bei den Freimaurern oder in irgendeinem Zweig des Okkultismus. Vielleicht auch in irgendeiner selbst ausgedachten neuen Religion. Du verstehst schon, was ich meine. Und was mein Freund mir dann klargemacht hat, und das hatte ich davor nicht wirklich verstanden, ist, dass diese verschiedenen Kulte, wenn man sie so nennen will, etwas Wichtiges gemeinsam haben. Nämlich, dass es bei ihnen immer um die Verborgenheit der Wahrheit geht. Und die Teile der Wahrheit, die da verborgen werden, sind tendenziell die Umkehrung des Christentums. Und wenn man daher wirklich das Wesen von, wieder, Freimaurerei, New Age, Rosenkreuzertum, Luziferianismus und so weiter verstehen will, alles Dinge, an die berühmte Leute glauben, man wäre überrascht, was die alle gemeinsam haben. Ist eben so eine Art philosophische, überzeugte Umkehrung der Bibel. Er hat also versucht, mir klarzumachen, um das Epstein-Phänomen zu verstehen, muss man wirklich deren Bücher lesen. Mir wurde also gesagt, ich solle dieses Buch von einem berühmten Freimaurer lesen und jenes Buch von Aleister Crowley. Ich fing an, mir diese Sachen anzuschauen und ich, weißt du, wenn man ein echter Agnostiker ist, ein methodischer Skeptiker, dann bedeutet das eben nicht, dass man glaubt, die geistige Welt existiere nicht. Es bedeutet nur, keine Meinung dazu zu haben. Richtig. Das ist der große Unterschied. Das ist es, was echter Skeptismus ist. Man hat keine Meinung über Dinge, für die man keine ausreichenden Beweise hat. Genau. Also habe ich mir gesagt, nun, wenn es möglich ist, wenn es auch nur im Entferntesten möglich ist, dass da draußen eine geistige Welt existiert. Und diese Leute nehmen all diese massiven Risiken auf sich, so schien es mir jedenfalls, indem sie Morde begehen und Vergewaltigungen an Kindern und normale Vergewaltigungen und Entführungen, all diese grauenhaften Verbrechen. Wenn sie solche Dinge tun und wenn sie dazu motiviert sind, dann nehmen sie ihre spirituellen Überzeugungen, mit denen sie ihre Taten rechtfertigen, offensichtlich verdammt ernst. Und wenn man sich die Epstein-Akten und seine E-Mails ansieht, in denen er sich über diese Dinge auslässt, dann wird sehr klar, dass er eine Art New Age-Sicht auf die Welt hat. Er hat das sehr ernst genommen. Und genau das war es, was ihn in seinen Augen rechtfertigte, was es ihm erlaubte, seine Verbrechen zu rationalisieren. Alles klar. Wenn Sie es also ernst nehmen und ich es für möglich halte, schätze ich mal, dass eine Geisterwelt existiert, dann will ich deren Zeug ganz sicher nicht lesen und Türen öffnen, die besser verschlossen bleiben sollten, wenn du verstehst, was ich meine. Ich meine, das Okkulte heißt ja okkult, weil das Wissen mächtig ist. Das sagen sie jedenfalls, oder? Wenn das wahr wäre, ich sage nicht, dass ich es für wahr halte, aber wenn es wahr wäre, dann wollte ich eben, dass diese Türen zubleiben. Außerdem war ich damals ziemlich beschäftigt, also wollte ich mich da nicht zu tief reinziehen lassen. Das alles passierte so im Frühjahr und Sommer 2019. Und dann, so 6 Monate später, habe ich nach etwas Lektüre vor dem Schlafengehen gesucht. Es war so Dezember, Weihnachtszeit. Und ich habe einfach überlegt, was ich mal lesen könnte. Ich dachte mir, weißt du, ich habe die Bibel noch nie ganz durchgelesen. Wie kann ich mich eigentlich als gebildet bezeichnen, wenn ich nie ein Buch gelesen habe, von dem ich meinen Jungs im Hausunterricht erzählt habe, dass es das einflussreichste Buch in der Geschichte der Welt ist? Was es ja auch ist. Man kann nicht leugnen, dass die Bibel mit Abstand das einflussreichste Buch der Weltgeschichte ist. Und trotzdem hatte ich sie nicht gelesen. Okay, gut. Ich werde sie also lesen, das habe ich mir dann gesagt. Ich habe mich also dazu entschlossen, sie zu lesen und sie im Detail durchzugehen. Und am Ende war das wirklich extrem augenöffnend. Das war im Grunde der Anfang, könnte man sagen. Und das ist eben die Verbindung. Sorry für die weitschweifige Antwort, aber es ist irgendwie schwer, diese Geschichte kurz zu erzählen.
Nimm dir ruhig Zeit, Larry. Genau deshalb sind wir ja hier. Und ich möchte noch ein bisschen bei diesem Startpunkt bleiben, den du gerade beschrieben hast. Ich finde es nämlich so schwer zu unterscheiden, was echt ist, was wahr ist und was vielleicht nur Fiktion oder eine Verschwörung. Wenn es um Jeffrey Epstein geht, fällt es mir schwer, das zu wissen. Es gibt bestimmte Dinge, die definitiv wahr sind und die du ja schon erwähnt hast. Und dann gibt es eben auch, ich weiß nicht, so einen Bereich, in dem Dinge wahr sein könnten. Oder eben nicht. Und es ist auch schwer zu sehen, wie viele Leute da wirklich involviert sind. Vielleicht ist nicht jeder, der ein Foto mit ihm hat, auch jemand, der zu dieser Gruppe gehört. Und vielleicht könnte man sich auch fragen, wie wissen wir, dass die Bibel, dass die Dinge, die dort geschrieben stehen, wirklich wahr und zuverlässig sind? Wie hast du in diesen Fällen die Wahrheit gefunden?
Tja, das sind 2 sehr, sehr unterschiedliche Fragen. Die methodischen Probleme, vor denen man steht, wenn man versucht, die Wahrheit hinter Verschwörungen zu begreifen, sind ganz andere als die methodischen Fragen, die man klären muss, wenn man ein Argument aus der Heiligen Schrift aufbauen will. Ich finde tatsächlich, dass das wirklich interessante erkenntnistheoretische Fragen sind, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Also schon bei der bloßen Idee von hochgradigen Verschwörungen, die es ja durch die ganze Geschichte hindurch gegeben hat und von denen man weiß, dass sie existiert haben. Mit anderen Worten, damals wäre man für verrückt erklärt worden, wenn man dies oder jenes geglaubt hätte. Und dann kam es raus, und Historiker berichten heute ganz selbstverständlich darüber. dann ist es einfach offensichtlich. Aber man kann sicherlich sagen, wenn Präsidenten und Prinzen und Milliardäre und CEOs von Weltkonzernen, Gelehrte von Harvard und dem MIT und Wissenschaftler sich, naja, zum Beispiel an Kindern vergangen hätten, und ich sage nicht, dass sie das getan haben, aber wenn sie es getan hätten, dann wären diese Verbrechen offensichtlich sehr sorgfältig und systematisch vertuscht worden. Und dann ist eben die Frage, woher sollten wir das wissen? Und wie würde man so etwas überhaupt untersuchen? Hätte man da nicht Angst um sein Leben? Ich schätze, ich hätte sie. Ich persönlich habe diese Dinge nicht im Detail untersucht. Ich habe natürlich Artikel gelesen, aber ich glaube nicht, dass ich auch nur ein ganzes Buch über das Thema gelesen habe. Es ist aber interessant, ich sage mal so viel. Wenn man einfach nur das liest, was über Sir Jimmy Savile berichtet wurde, über Epstein, über den sogenannten Nexium-Skandal, über etwas, das Pedowood genannt wird, also den Einfluss von Pädophilen in Hollywood, über Pädophilie-Skandale in der katholischen Kirche, richtig? Wenn man all diese Dinge mal zusammennimmt und einfach nur die Mainstream-Quellen dazu liest, dann wird man extrem beunruhigend sein. Mit anderen Worten, man wird dazu neigen zu denken, dass da mehr vor sich geht als nur gelegentlicher Missbrauch hier und da. Zumindest halte ich es für vernünftig zu glauben, dass da mehr dahinter stecken könnte. Stimmt's? Es gibt eben gute Gründe, warum wir diese Verbrechen vor uns selbst verstecken. Wir denken nicht gerne darüber nach. Wir fühlen uns dabei irgendwie schmutzig. Die Leute schlagen nicht gerne Alarm, weil das nicht nur gefährlich ist, sondern auch total zermürbend. Das frisst dein Leben vielleicht über Jahre hinweg, wenn du so etwas wirklich erlebst oder wenn du davon weißt und es sicher melden könntest. Trotzdem wirst du in Gerichtsverfahren und alle möglichen Dinge hineingezogen. Wie auch immer, das sind eben nur einige der Punkte, um die es da geht. Aber ich denke, der beste Weg, um zumindest zu verstehen, warum die Leute wegen dieser Dinge besorgt sind und warum wir so weit gekommen sind in dem Verständnis dessen, was im Fall Epstein passiert ist, ganz abgesehen von dem ganzen Beweismaterial, das wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist eben, dass es da draußen eine Menge Beweise gibt. Ein weiteres Beispiel, das man mal nachschlagen sollte, sind die Finders-Skandale, einfach nur The Finders genannt. Und ein anderes ist der Boys Town-Skandal, der in Oklahoma seinen Ursprung hatte, glaube ich. Wie auch immer, das ist aber etwas ganz anderes als die Epistemologie des religiösen Glaubens und des Glaubens an die Bibel. Ich schreibe ja tatsächlich gerade ein Buch. Und eine gute Hälfte der Argumentation ist das Argument aus der Heiligen Schrift. Und was das in der Art, wie ich es aufbaue, beinhaltet, ist, dass man ein Verständnis für die Heilsgeschichte entwickelt, das, was Theologen die History of Salvation nennen. Man muss wirklich das Gesamtbild verstehen. Man muss ein Gesamtbild davon haben, warum, naja, erstmal, was Erlösung überhaupt sein soll. Warum Christen glauben, dass wir gerettet werden müssen, wovor wir gerettet werden müssen und solche Fragen. Und man muss das begreifen, um die bloße Idee eines Messias zu verstehen. Und um die Idee eines Messias zu verstehen, also jemanden, der Retter der Menschheit ist, zuerst vielleicht der Juden, aber dann eben der Heiden, der ganzen Menschheit, um das zu verstehen, muss man verstehen, was die Juden im Alten Testament über den Messias geschrieben haben und wie gut die angeblichen Ereignisse im Leben Jesu diese Prophezeiungen erfüllen. Und dann fängt man an zu begreifen, warum intelligente Menschen glauben, und zwar beides, dass es einen Retter gibt, dass Jesus dieser Retter ist und dass der Retter der Sohn Gottes sein musste. Die Art und Weise, wie ich die Glaubwürdigkeit der Bibel verteidige, besteht also nicht darin, irgendein einzelnes Argument vorzubringen, sondern darin, ein ganzes kumulatives Argument für die Bibel zu entwickeln. Nun gibt es da bestimmte Eckpfeiler, die sehr wichtig sind und die wohl angegriffen würden, weil sie objektive historische Ansprüche erheben. Aber das Argument als Ganzes hängt nicht ausschließlich an diesen Eckpfeilern. Aber ja, zwei dieser Eckpfeiler wären eben die Erfüllung der Messias-Prophezeiungen durch das Leben Jesu und dann die verschiedenen Gründe, die für den Glauben an die Auferstehung sprechen. Was ja der typische Schritt ist, den Apologeten machen. Ich schätze also, ich würde einen ähnlichen Schritt machen. Es ist nur so, dass ich nicht glaube, dass das ganze Argument überhaupt in Gang kommen kann. Es ergibt nicht mal viel Sinn, bevor man nicht zumindest ein bisschen was von der Grundlage versteht. Eine Sache, die mich wirklich gewurmt hat. Ich weiß, danach hast du nicht gefragt, aber es gehört dazu. Eine Sache, die mich gestört hat, bevor ich Christ wurde und die ich am Christentum einfach nicht verstanden habe und die ich in meinem Bekehrungsprozess erstmal so richtig durcharbeiten musste, ist die Frage, warum müssen wir überhaupt gerettet werden? Warum reden die Leute ständig davon? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerettet werden müsste. Und ich sag dir, das ist bei den Bekehrungen vieler anderer Leute anders. Aber mir war nicht klar, dass ich gerettet werden muss oder wovor ich gerettet werden muss, bis ich erstmal geglaubt habe, dass Gott existiert. Wie dem auch sei, in der Art, wie ich das Argument aus der Schrift präsentiere, denke ich tatsächlich, dass genau das am Ende eine wirklich wichtige Komponente dessen ist, was die Schrift für die Leute überzeugend macht. Nämlich, dass sie eine Person präsentiert, die wirklich wie der Retter der Welt aussieht.
Ja, auch hier danke für deine Ehrlichkeit. Als Philosoph hast du dich ja nicht mit bloßen Gefühlen zufrieden gegeben, denke ich. Du hast die Historizität der Auferstehung eingehend untersucht und dir die Beweise für die Auferstehung angeschaut und die haben dich dann irgendwie überzeugt. Was für Beweise waren das denn, die dich da überzeugt haben? Und war das mehr als die üblichen skeptischen Erklärungen? Was genau hat dich von der Auferstehung Jesu überzeugt?
Also, ich erinnere mich, dass mir als Kind, ich war vielleicht 10, jemand das Buch »Mehr als ein Zimmermann« vorgelesen hat. Ein Apologetikbuch aus den 1970ern. Und ich habe es dann später nochmal gelesen, nachdem ich meinen Glauben verloren hatte und dachte mir, ich finde diese Argumente eigentlich nicht besonders gut. Aber darin wurde eben viel über die apologetischen Argumente für die Auferstehung gesprochen. Aber es war eigentlich erst so im späten Winter und Frühjahr 2020, als ich »Der Fall Jesus« gelesen habe. Also »The Case for Christ« von Lee Strobel, ja? Ich hatte davor nicht wirklich begriffen, wie stark die Argumente eigentlich sind, bis ich dieses Buch gelesen habe. Was für mich besonders herausstach, war die Tatsache, dass so viele Menschen aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches bereit waren, für ihren Glauben an die Auferstehung Jesu zu sterben. Alles, was sie hätten tun müssen, wäre eben gewesen, dem abzuschwören, Jesus zu verleugnen, und sie hätten ihr Leben behalten. Das deutet eben auf eine echte Aufrichtigkeit des Glaubens hin. Auch die Tatsache, dass das scheinbar schon wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen von diesen Leuten aufrichtig geglaubt wurde, hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht. Dass es gute Gründe für die Annahme gibt, dass die ersten Texte innerhalb von 3 Jahrzehnten nach den Ereignissen geschrieben wurden, ist auch ziemlich beeindruckend. Besonders wenn man bedenkt, dass es da mehrere Stimmen gibt, die aus verschiedenen offensichtlich haben sie aus unterschiedlichen Perspektiven berichtet und nicht voneinander abgeschrieben, im Gegensatz zu dem, was einige historisch-kritische Gelehrte behaupten. Also, dass es sicher so sei, dass Matthäus und Lukas von Markus abgeschrieben hätten und dass sie außerdem eine Loginquelle Q und den ganzen Rest hatten. Das ist alles sehr spekulativ. Mir war nicht klar, wie schwach die Argumentation für diese Dinge eigentlich war und wie stark hingegen die Idee ist, dass es 4 verschiedene Augenzeugenberichte gab. Und dann ist, ehrlich gesagt, auch William Lane Craigs Version des Arguments für die Auferstehung Jesu sehr stark. Es fällt mir schwer, das jetzt so aus dem Stegreif zu rekonstruieren, weil das ziemlich komplex ist. Aber es ist schon beeindruckend. Die Sache ist natürlich die, man kann da heftig gegenhalten. Und ich erinnere mich, dass ich als Ungläubiger über 35 Jahre lang heftig dagegen gehalten habe. Und es ist ja nicht so, als hätte ich gar nichts über solche Argumente gewusst. Ich war halbwegs mit ihnen vertraut. Kein Experte, aber ich hatte sie eben nicht alle nacheinander studiert und im Kontext, im Gesamtkontext der Heiligen Schrift, verstanden. Was eben einen riesigen Unterschied macht, wie ich schon meinte. Und dann eben auch, sie im Kontext der Idee zu verstehen, dass es vielleicht tatsächlich wahrscheinlicher als nicht ist, dass es einen Schöpfer des Universums gibt, der das Universum entworfen hat und der alle Merkmale eines rationalen Geistes aufweist. Wenn es ein solches Wesen gibt, dann würde ein solches Wesen sich uns offenbaren wollen, um uns zu führen und so weiter. Das sind alles Komponenten eines kumulativen Arguments. Es ist also definitiv nicht so, dass ich einfach nur William Lane Craig oder Lee Strobel zugehört und gesagt habe, Mann, ich kann diese Argumente nicht entkräften. Es ist eher so, wenn man das Gesamtargument zusammensetzt, ist die beste Erklärung für die von diesen Leuten angeführten Beweise eben die, dass das Christentum wahr ist, dass die Bibel glaubwürdig ist.
Ich denke, das war ja nicht nur eine rein intellektuelle Sache, oder? Du hast ja auch angefangen, sozusagen experimentell mit Gott zu sprechen, ähnlich wie in einem sokratischen Dialog. Und wann hast du gemerkt, dass du da nicht mehr nur ein philosophisches Werkzeug benutzt, sondern tatsächlich betest und einer realen Präsenz begegnest?
Also ich denke, bis zu einem gewissen Grad war es das. Wie viele Philosophen schon vor mir gesagt haben, ist es gar nicht so sehr eine Einsicht in die Erfahrung, die ich beim experimentellen Beten gemacht habe. Es ist eher so, dass ich angefangen habe, es zu akzeptieren. Mit anderen Worten, ich habe mir einfach eine Meinung über das gebildet, was mir wie eine Präsenz vorkam, die ich beim Beten spürte. Was aus einer nicht-christlichen Sicht eines der schwächsten Dinge ist, die man sagen kann. Aus der Sicht eines Ungläubigen ist genau dieses Argument, denke ich, wahrscheinlich das Schwächste, weil man ja nur sagt, okay, du hast also die Gegenwart Gottes gespürt, als du dir einen Dialog mit Gott vorgestellt hast? Und übrigens, ich habe nie wirklich gedacht, dass die Antworten, die ich mir von Gott vorgestellt habe, von Gott kamen. Ich habe nie so getan, als wäre ich ein Prophet oder so. Das glaube ich also nicht. Aber trotzdem, je mehr ich mich auf diesen sozusagen imaginierten Dialog mit Gott einließ, was eben etwas ist, das ich schon seit Jahrzehnten mache, mir zum Beispiel Dialoge mit großen Philosophen vorzustellen, da fiel es mir dann einfach ganz natürlich, mir einen Dialog mit Gott vorzustellen. Also ja, ab einem gewissen Punkt fing ich an zu denken, weißt du, ich halte es für wahrscheinlicher als nicht, dass Gott existiert und dass das, was ich da fühle, wirklich die Gegenwart Gottes ist. Aber das war eben ein weiteres Puzzleteil, wenn man so will. Es war kein unabhängiger Grund, an die Existenz Gottes zu glauben. Und ich gebe das vollkommen zu. Mit anderen Worten, ich würde viele der Dinge unterschreiben, die ich in meinen 35 Jahren als Ungläubiger gesagt hätte. Ich würde sagen, ja, das sieht ganz so aus, als würdest du die Voraussetzung schon als gegeben annehmen. Alles, was du sagst, ist, dass es dir so vorkommt, dass du die Gegenwart Gottes spürst. Nun ja, okay, da ist eben mehr als nur das Bestätigen eines Glaubens, den man gerne haben möchte, oder? Da ist eine tatsächliche Erfahrung. Es gibt da, wenn man es ein Gefühl nennen will, wobei ich finde, das Gefühl es nicht am besten beschreibt, in einem Kapitel meines Buches werde ich darauf näher eingehen. Es ist nicht am besten als Gefühl beschrieben. Es ist das Empfinden der Gegenwart einer Person. Und es ist, wie es schon genannt wurde, ein leises, sanftes Säuseln, oder? Sehr leise, sehr sanft für einen Skeptiker wie mich, aber trotzdem präsent. Und das war dann am Ende, vom subjektiven Standpunkt aus, wahrscheinlich das stärkste Argument. Es ist also das schwächste Argument aus skeptischer Sicht, von außen betrachtet sozusagen, aber es ist am Ende das stärkste Argument aus der Sicht von innen. Es ist der Schlussstein. Wenn ich die Gegenwart Gottes nicht gespürt hätte, dann hätte all das Beweismaterial, das ich angesammelt hatte, glaube ich, nicht die gleiche Wirkung auf mich gehabt.
Ich denke, viele Leute sehen den christlichen Glauben heute ja nur noch als ein bloßes Zustimmen zu abstrakten Behauptungen. Aber du definierst Glauben heute ja eher über den griechischen Begriff Pistis, was so viel wie Loyalität und Vertrauen gegenüber einer Person bedeutet. Könntest du das vielleicht mal erklären, was du damit meinst? Wie erlebst du das?
Ja, ich denke tatsächlich, dass einer der gefährlichsten verbreiteten Irrtümer, den Christen über die Lehre haben, der ist, dass es beim rettenden Glauben um nichts weiter geht, als um die Zustimmung zu setzen. Denn Leute, die diese Ansicht vertreten, können sehr leicht in einen Libertinismus abgleiten. Und das sind sie auch. Das ist ja die Art von grundlegender und manchmal auch berechtigter Kritik am Protestantismus, die von Katholiken vorgebracht wird. Insofern stimme ich ihnen wohl zu, schätze ich. Es ist nur so, dass ich schon glaube, dass der Glaube allein rettet. Wir müssen nur verstehen, was Glaube ist. Und das, woran wir letztlich gemessen werden, ist eben Pistis, also der griechische Begriff für Glaube oder Vertrauen. Wir können Glauben an einen Satz haben. Wir können aber auch Glauben an eine Person haben. Und wenn wir davon reden, Glauben an eine Person zu haben, dann reden wir davon, einer Reihe von Dingen an ihr zu vertrauen. Besonders, schätze ich mal, den Ansprüchen, die sie über sich selbst erhoben hat. Aber es ist keine bestimmte Formulierung des Anspruchs, es lässt sich also nicht auf Sätze reduzieren. Es ist vielmehr das Akzeptieren dessen, wie er sich selbst präsentiert, seiner Identität. Und er präsentierte sich als der König der Könige. Und das Evangelium, auf das er sich in den, auf das sich andere in den Evangelien beziehen, ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und der Grund, warum es die frohe Botschaft vom Reich Gottes gibt, ist, dass der König gekommen ist. Und wenn man durch das Evangelium gerettet wird, dann wird man durch seine Loyalität zu Christus gerettet. Das ist das grundlegende Argument. Und wenn man sich die Texte wirklich anschaut, wird sehr klar, dass es genau darum geht. Das widerspricht auch nicht dem, was Paulus sagt. Sein Evangelium ist eben das Evangelium der Auferstehung. Nun ja, das ist eben auch Teil, vielleicht aus unserer Sicht der wichtigste Teil, seiner Identität. Aber wenn er auferstanden ist, wenn er durch seine eigene Prophezeiung über seine Auferstehung bewiesen hat, dass er der Herr über Leben und Tod ist, dann wir müssen eben auch andere Dinge darüber akzeptieren, wer er ist. Und wie Jakobus in seinem Brief schreibt, sogar die Dämonen glauben und zittern. Sie wissen also, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber warum sind sie nicht gerettet? Sie wissen es besser als wir. Sie haben, denke ich, eine direkte Wahrnehmung der geistigen Realitäten, die wir nicht haben. Aber sie sind ihm gegenüber nicht loyal. Und wir sind es.
Lass uns da gerne mal drüber nachdenken. Vielleicht haben ja einige unserer Hörer negative Erfahrungen mit Christen gemacht. Du hast ja auch eine negative Erfahrung erwähnt, die du gemacht hast, als du jung warst. Manchmal reicht ja eine einzige Erfahrung aus, dass jemand sagt, okay, wenn Christen so sind, dann ist der christliche Glaube für mich auch gestorben. Was würdest du jemandem antworten, der einfach nur enttäuscht von Christen ist oder denkt, okay, das ist einfach ein schlechter Glaube?
Also, ich fand das schon immer ein schlechtes Argument. Ich dachte schon als Ungläubiger, dass die Leute, die so ein Argument vorbringen, sich auf eine falsche Logik stützen. Also die Tatsache, dass du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, ist doch irgendwie kein Grund zu denken, dass grundlegende Wahrheiten über Gott falsch sind. Das ist einfach kein guter Grund. Überhaupt nicht. Ja, ich erinnere mich an das erste Mal, als ich einem Atheisten in freier Wildbahn begegnet bin. Ich war schon vorher Atheisten begegnet. Aber ich meine jemanden, der wirklich feindselig war, also Christen so richtig ablehnte. So ein Phänomen war mir bis zum College eigentlich nie begegnet. Da war dieses Mädchen, das einfach anfing, über Christen herzuziehen, auf eine Art, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und sie ging einfach davon aus, dass ich ihr zustimmen würde, weil ich ja Ungläubiger war. Und ich glaube, ich habe sie ziemlich vor den Kopf gestoßen, als ich meinte, naja, weißt du, ich finde Christen eigentlich gar nicht so schlimm. Meine Familie sind Christen und die Dinge, die du über sie sagst, stimmen einfach nicht. Also, zumindest auf sie trifft das nicht zu. Ich war da wohl gesegnet, schätze ich, weil ich als junger Mensch nie solche schrecklichen Erfahrungen gemacht habe. Aber andererseits war vielleicht diese unterschwellige schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, sogar noch schlimmer. Nämlich die, die mich glauben ließ, dass Christen keine rationale Begründung für ihre Lehre haben. Dass es keinen Weg gibt, die christliche Lehre rational zu verteidigen. Und das war irgendwie verheerend. Ich meine, ich bin 3 Jahrzehnte lang kein Christ gewesen. Ich hoffe, dass ich das jetzt ein Stück weit wieder gut machen kann, indem ich mein Zeugnis teile und in der Lage bin, davon zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Doch, ich denke schon. Und vielleicht ist es ja so, ich habe gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast, dass das für dich subjektiv stärkste Argument dasjenige war, das du eigentlich für das Schwächste hieltest. Und ich denke, manchmal ist es mit unseren Erfahrungen ähnlich. Dass wir eine schlechte Erfahrung machen, und wenn wir ehrlich sind, wissen wir zwar, dass das kein Sachargument gegen die Position ist, aber es kann eben das stärkste oder einflussreichste Argument für uns persönlich sein. Vielleicht ist es genau diese gegenteilige Erfahrung, die diese Leute machen, habe ich mir gerade gedacht.
Vielleicht. Vielleicht verhärten sich ihre Herzen einfach. Interessanter Gedanke, ja, auf jeden Fall.
Larry, ich denke, das war ein wirklich spannendes und faszinierendes Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, jedes große Thema, über das wir gesprochen haben, sollte eigentlich eine eigene Folge bekommen. Das war so das Gefühl während des Gesprächs. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Gedanken heute.
Naja, danke. Ich weiß das zu schätzen. Ich sollte euch vielleicht noch von etwas erzählen, woran ich gerade arbeite, weil ich denke, dass eure Zuschauer das interessant finden könnten. Auf larrysanger.org, meinem Blog, den ich schon lange habe, kann man quasi meine spirituelle Reise mitverfolgen. Da gibt's früher eine Menge eher atheistisch geprägte Argumente und dann fange ich an, einiges zu ändern. Jetzt habe ich mich entschieden, während ich mein Buch überarbeite, das mittlerweile über 700 Seiten hat, dass ich endlich eine ordentliche Bibliotheksrecherche machen will und mich zu einem echten Experten in Religionsphilosophie machen möchte. Ich will also die ganze relevante Hintergrundlektüre jetzt machen und lade die Leute ein, das quasi mit mir zusammen zu lesen. Was ich also tue, wenn ich ein neues Thema untersuche oder mich tiefer in ein bekanntes philosophisches Thema einarbeite, ich suche mir die Quellentexte und stelle wirklich harte Fragen dazu und die beantworte ich dann so ausführlich, wie ich denke, dass die Fragen es erfordern. Das ist im Grunde das, was ich vorhabe. Ich werde die Geschichte der Religionsphilosophie durchgehen, die philosophische Theologie und einige Punkte der Theologie, zumindest soweit sie das Argument aus der Heiligen Schrift betreffen, das wir gerade besprochen haben. Und ich werde viele der Klassiker lesen, einen Fragenkatalog entwickeln, Antworten dazu aufschreiben und andere Leute einladen, ihre Antworten beizusteuern. Ich habe mich entschieden, das zu einem Premium-Teil meines Blogs zu machen, um gewissermaßen das Schreiben des Buches zu unterstützen. Es ist eben, sagen wir einfach, da ist eine Menge Arbeit reingeflossen und ich arbeite schon seit 6 Jahren an dem Buch.
Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wir packen den Link zu deinem Blog und zu deiner Arbeit natürlich auch in die Beschreibung dieser Folge. Ich denke, das ist ja eine sehr wichtige und auch faszinierende Arbeit. Also Larry, danke nochmal. Und wir hoffen, dass ihr als Hörer diese Folge auch genossen habt und hoffen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss!